darf ich euch noch ganz herzlich grüßen von der Baptistengemeinde in Izmir in der Türkei. Ich dürfte dort letzten Sonntag den Gottesdienst mit den Geschwistern feiern, dabei sein, als drei Türken getauft wurden. Es ist tatsächlich möglich, dass Türken an Christus glauben und sich zu ihm bekennen. Und das war mutmachend zu sehen, auch zu merken, selbst wenn man da nicht in irgendeiner aggressiven Weise evangelisieren darf, gibt es viele Menschen, die Fragen stellen und die dankbar sind, wenn sie Christen treffen, die ihre Fragen beantworten. Lasst uns da weiter auch für die Geschwister beten, dass Offenheit entsteht und dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Vorhin hat Peter das gesagt, es ist der höchste Feiertag evangelischer Christen, der Karfreitag. Gleichzeitig fragt man sich, kann man so etwas feiern? Ein Justizmord, da wird ein unschuldiger Mensch auf bestialische Weise umgebracht, in aller Öffentlichkeit von Menschen verhöhnt, verspottet, stirbt ein jämmerliches Ende, bloßgestellt, aller Menschenwürde beraubt, wie ein Stück Fleisch angenagelt, in aller Öffentlichkeit, was gibt es da zu feiern? Da muss man sich doch eigentlich mit Empörung und mit Entsetzen abwenden. Das wird ja in diesem Lied, es ist nicht mehr unsere Sprache, es sind nicht mehr unsere Bilder, wird das ja auch ganz dramatisch beschrieben, wie hier Jesus sein Leben aushaucht. Und das ist wahrscheinlich noch sehr beschönigend beschrieben, wenn man hier von Leben aushauchen spricht, wie er hier jämmerlich am Kreuz der Römer verreckt. Und in dieser Strophe, die wir am Schluss gesungen haben, da liegt dann schon die Lösung. Warum das dann doch auf paradoxe Weise ein Feiertag ist, weil in dem, was dort am Kreuz geschehen ist, geht es eben auch um uns Menschen. Und dann geht es nicht nur abstrakt irgendwie um diese Welt und diese Menschen, sondern dann geht es irgendwann auch um dich und um mich. Da lässt das Neue Testament gar keine Zweifel dran. Das, was damals und dort geschehen war, wahrscheinlich im April des Jahres 30 nach Christus vor den Toren von Jerusalem, dass das bis heute mit einem jeden von uns zu tun hat. Wir wollen uns das nochmal vor Augen führen, diese Szene aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, das Ende Jesu nach seinem Wirken in Galiläa, unterwegs nach Jerusalem. Sein Einzug in Jerusalem, letzten Sonntag, am Palmsonntag, haben wir uns daran erinnert, dieses Wirken in Jerusalem. Und am Ende sah sich Jesus ganz vielen Gegnern gegenüber. Die Pharisäer, wo sie am Anfang sehr sympathisch scheinbar waren, ihn kennenlernen wollten, neugierig waren, konnten damit nicht leben, wie Jesus ihre Trennung und Unterscheidung von rein und unrein aufgehoben hat, wie er den Sabbat nicht so geheiligt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, dass er mit Zöllnern und Sündern gegessen hat, mit Menschen, mit denen man als Frommer nichts zu tun hat. Die Sadduzäer, das religiöse Establishment in Jerusalem, sahen sich spätestens seit der Tempelreinigung Jesu herausgefordert. Er hat das System, er hat ihre Machtposition, ihren Wohlstand in Frage gestellt. Die Zeloten, der radikale Flügel, waren sich im Vielen mit Jesus einig, aber hätten gerne gehabt, dass er mit ihnen zum Schwert greift, dass er selber Gewalt anwendet, um der Gewalt der Gegner, der Römer, ein Ende zu bereiten. Und dann preist Jesus die Friedfertigen selig, spricht vom Frieden, weigert sich, Gewalt anzuwenden. Keine einzige Stelle hat Jesus seine übernatürliche Macht je in seinem eigenen Interesse eingesetzt. Jesus hat nie eine römische Legion in Luft aufgelöst oder Feuer vom Himmel fallen lassen. Das wäre es gewesen, was die Zeloten erwartet haben. Die Volksmenge, teilweise begeistert, mit Jesus mitgezogen, als es Brot in Hülle und Fülle gab, als die Kranken geheilt wurden. Aber als es dann um Nachfolge, Konsequenzen für das praktische Leben ging, als klar war, dass Jesus sich ihnen entzieht, dass er sich nicht vor ihren Wagen spannen lässt, haben sie Abstand genommen und eher neutral abgewartet, was aus all dem werden mag. Die Römer zunächst lange uninteressiert, haben dann am Schluss sich drängen lassen, Jesus hinzurichten. Und selbst im Kreis der Jünger unter den Menschen, die Jesus so begeistert in der Stadt empfangen haben, setzt dann das blanke Entsetzen ein, als Jesus tatsächlich gefangen genommen wird, als deutlich wird, in welche Richtung das geht. Einer von ihnen, der ihn verraten hat, hängt sich auf. Petrus, der Jesus verleugnet, die Jünger auf und davon, und das ist ja gerade in diesem Poetry Slam auch nochmal deutlich geworden. Die eine Stunde, wo sie mit Jesus hätten wachen und beten sollen, waren sie von den Ereignissen so übermannt, dass sie eingeschlafen sind, auf und davon. Was bleibt? Was bleibt es, was die Emmaus-Jünger später sagen werden am Ostersonntag? Jesus, ein Prophet, mächtig in Worten und Taten, all das hat er tatsächlich getan, seine Zeichen und Wunder bleiben in Erinnerung. Seine Lehre, wir kennen sie aus den Evangelien, herausfordernd bis heute, provokant bis heute, aber angesichts dieses Endes kann Jesus nicht der Messias gewesen sein. Das sagen ja die Jünger. Wir hatten gedacht, er wäre es, der Israel erlösen würde. Und dann kam das Kreuz der Römer dazwischen. Also der Christus, der Messias, kann er nach diesem Ende nicht gewesen sein. Das menschliche Ende in aller Dramatik, ganz drastisch beschrieben. Und gleichzeitig, wenn wir uns das anschauen, hier in Lukas 23, dann wird deutlich, dass in diesem Ende doch schon der Anfang des Neuen liegt, was dann mit der Auferstehung Jesu ganz offensichtlich wird und was mit der Auferstehung Jesu dann auch besiegelt wird. Wir schauen uns das mal an, Lukas 23, ja, das beginnt, oder kurz zum Zusammenhang, Jesus wird gefangen genommen nach dem Abendmahl am Gründonnerstag. Er wird dann zunächst im Haus des Hohen Priesters verhört. Dann gibt es ein Verhör vor dem jüdischen Hohen Rat, das höchste jüdische Gremium. Dann bringt man Jesus im Morgengrauen des Karfreitag vor Pilatus, den römischen Statthalter. Der will den Fall loswerden, schickt Jesus zu Herodes Antipas. Jesus wird dann zurückgebracht zu Pilatus, er verurteilt ihn. Dann wird Jesus nach Golgatha geführt. Simon von Kyrene trägt sein Kreuz, ein Nordafrikaner. Eine große Volksmenge kommt mit ihm und Jesus wird dann auch nicht alleine gekreuzigt. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Hier steht im Griechischen das Wort für Räuber. Das ist interessant, der jüdische Historiker Flavius Josephus, ein Zeitgenosse, verwendet genau dieses Wort Räuber, um die Widerstandskämpfer gegen römische Herrschaft zu beschreiben. Aus der Sicht der Römer waren es Terroristen, aus der Sicht vieler Juden waren es die Freiheitskämpfer. Zwei solcher Leute, die man gefangen genommen hat, kreuzigt man mit Jesus zusammen, um römische Macht und römische Überlegenheit zu demonstrieren. Wer sich hier gegen römische Herrschaft auflehnt, beziehungsweise solche Pläne hat, der kann dann sehen, was die Römer mit so Leuten zu tun pflegen. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt, die Schädelstätte, die Hinrichtungsstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Die größtmögliche Entehrung eines Menschen, wird jemand wahrscheinlich splitternackt aus der Stadt, aus der menschlichen Gemeinschaft getrieben, in aller Öffentlichkeit hingerichtet, zur Schau gestellt, in seiner ganzen Machtlosigkeit, in seinem ganzen Leiden, sich jemand die Seele aus dem Leib schreit, zum öffentlichen Schauspiel gemacht. Das ist nicht die relativ harmlose Hinrichtung im Hinterhof eines Gefängnisses, sondern ganz großes Kino und auch ganz bewusst so inszeniert. Dann kommt gleich eines dieser sieben Kreuzesworte Jesu. Jesu aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich wussten sie, was sie tun. Sie haben Jesus gekreuzigt und die Soldaten, die das gemacht haben, das Hinrichtungskommando, wussten sehr genau, wie das geht, wie man das zu tun hat, und genauso tun sie es. Aber die letzte Dimension, dass sie hier den Messias, dass sie hier den Sohn Gottes kreuzigen, dass sie hier einen unschuldigen Menschen umbringen, das wussten sie nicht. Und Jesus bittet um Vergebung. Vater, vergib ihnen. Er hätte jedes Recht gehabt, diese Leute zu beschimpfen, sie zu verfluchen, ihnen die schlimmsten Dinge zu wünschen, und er bittet um Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht die größte Bitte um Vergebung, die wir in der Bibel finden, das größte Vorbild, was uns inspiriert, aber auch unglaublich herausfordert, Jesus nachzufolgen, wenn Menschen uns Unrecht tun, wenn sie es gar nicht merken und gar nicht wissen, oder wenn sie vielleicht mit voller Absicht versuchen, uns zu schädigen, uns in irgendetwas hineinzureiten, dann dem Beispiel Jesu zu folgen, das ist dann große Gnade. Es muss erkämpft werden, und was Jesus hier bittet, wird, da war Jesus eben nicht nur Gottes Sohn, sondern auch ganz Mensch, das wird ihm auch nicht leicht gefallen sein, so zu beten. Sie verteilten seine Kleider, warfen das Los darum, das war das Recht des Hinrichtungskommandos, sich die Kleider aufzuteilen. Man hat das lange aus einem Stück gewebte Gewand Jesu nicht auseinandergetrennt, sondern es eben ausgelost. Und jetzt ist spannend zu sehen, wie hier einzelne Menschen auf all das, was hier passiert, reagieren. Das wird hier gut beschrieben. Das heißt einerseits, das Volk stand da und sah zu, sind irgendwie neutral geblieben. Man hat nicht den Eindruck, dass es ihnen um das Spektakel ging. Ja, sie sind ja mit Jesus dann auch aus der Stadt herausgezogen. Das heißt es dann, ja, in Vers 27, es folgte Jesus aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Da ist viel Anteilnahme, da ist viel Mitleid. Vielleicht die Hoffnung, dass doch irgendwie im letzten Moment sich nochmal das Blatt wendet, auf menschliche Weise, dass Gott in übernatürlicher Weise eingreifen würde. Sie stehen wahrscheinlich mit Entsetzen im Gesicht und sehen das alles. Aber die Oberen spotteten und sprachen, mit den Oberen sind wahrscheinlich die religiösen Führer gemeint, sie spotteten und sprachen, anderen hat er geholfen. Das stellen sie ja gar nicht in Frage. Dass Jesus die Lahmen geheilt hat, die Blinden sehend gemacht hat, Menschen, die von bösen Geistern belästigt und besessen waren, dass er sie befreit hat. Anderen hat er geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Jetzt soll er doch unter Beweis stellen. Jetzt soll er doch sich selber helfen. Uns allen zeigen, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Da verspotten sie ihn. So spotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachten ihm Essig, keinen Wein, sauren Essig, sprachen, bist du der König der Juden? So hilf dir selber. Da treiben sie ihren Spott mit ihm. Na, Judenkönig, dann zeig uns Römern, uns Arabern, uns Samaritern, uns Syrern, uns Idumäern, da werden sie hergekommen sein aus diesen Völkern. Zeig uns doch, wer du bist. Hilf dir selber. So aber auch über ihm eine Inschrift angebracht, dies ist der König der Juden, hier auch der blanke Hohn, der blanke Spott. Ja, wir kennen das aus vielen Kreuzesdarstellungen, dass über Jesus diese vier Buchstaben auftauchen. I-N-R-I, das ist lateinisch, Jesus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden, betreibt man den Spott mit ihm, demonstriert römische Macht, man ist von all dem in keinster Weise beeindruckt. Und Jesus geht diesen Weg bis ans Ende. Ja, er hätte sich sehr leicht selber helfen können. Ja, als in dem Garten, das kam ja auch gerade vor, einer der Jünger, Petrus, einem der Soldaten, das Ohr abhaut, voller Kampfeseifer, heldenmütig da auftritt, gebietet ihm Jesus Einhalt und sagt, jederzeit könnte ich Gott bitten, und er würde mir die Menge der himmlischen Heerscharen schicken. Jesus hätte sich all dem leicht entziehen können, hätte nur nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern in einem anderen Garten übernachten müssen und im Morgengrauen die Stadt verlassen und in nichtjüdisches Gebiet gehen können. Und er hätte das alles vermeiden können. Er hätte seine übernatürliche Macht einsetzen können. Jesus hätte am Kreuz, als da die Oberen standen und ihn verspotteten, hätte doch jedem dieser Leute alle seine Sünden ins Gesicht sagen können, sodass die alle im Linksdrall so klein davongegangen wären. Das hätte er auch mit den Soldaten tun können. Was für Möglichkeiten hätte Jesus gehabt? Und er hat ganz bewusst darauf verzichtet und ist diesen Weg bis zum Schluss gegangen. Um unsertwillen. Das ist ja gesungen. Ja, für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen. Enorm herausfordernd. Ja, das ist der Weg Jesu, das ist unser Weg. Wenn wir ganz brav und bescheiden und demütig reagieren, ist das manchmal eine Frucht der Heiligung und da darf man dankbar sein. Manchmal liegt es aber auch daran, dass wir gar keine andere Wahl haben. Manchmal räche ich mich nicht und schlage nicht zurück und gehe nicht zum Gegenangriff über, weil ich gar keine Ressourcen und weil ich gar keine Möglichkeiten habe. Wahre Größe zeigt sich ja dann, wenn ich die Möglichkeiten, wenn ich die Macht hätte und darauf verzichte und demütig und sanftmütig dem Weg Jesu folge. Es ist leider wahr, dass Christen an vielen Stellen geschwiegen haben, wo sie dringend hätten reden müssen, in ihrem privaten Umfeld, in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Gemeinde, wo das bequemer war, den Mund zu halten, auf den Boden zu gucken, nichts zu hören und nichts zu sehen. Da hat man sich dann sehr gerne auf das Vorbild Jesu berufen, um zu rechtfertigen, dass man eigentlich Angst hatte, dass man nicht konfliktfähig war, sich nicht die Finger verbrennen wollte und sich nicht den Mund verbrennen wollte. Aber wenn es nur um mich selber geht, sind wir herausgefordert, ja, diesen Weg Jesu auch mitzugehen und nicht unser Geld, unsere Macht, unseren Einfluss, unsere Worte einzusetzen, um andere fertig zu machen. Da wird sich dann ja wahre Größe zeigen. Ob ich darauf verzichte, wenn ich es könnte, oder ob ich immer nur darauf verzichte, weil ich eh keine Möglichkeiten habe. So hängt Jesus am Kreuz und geht diesen Weg in aller Niedrigkeit, in aller Erniedrigung. Er, der alle Möglichkeiten gehabt hätte, vom Kreuz herabzusteigen und diese Menschen so fertig zu machen, sie so abzuservieren, er lässt das über sich ergehen. Und dann kommt Lukas nochmal auf diese Männer zu sprechen, die mit Jesus gekreuzigt worden sind. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Er stimmt ein hier in den Spott. Wenn du der Christus bist, na los, komm, dann helf dir, hilf uns, zeig es uns. Aber wenn du nun selber hier hängst, dann ist ja ziemlich offensichtlich, dass du der Christus nicht sein kannst. Und plötzlich meldet sich dieser andere zu Wort. Große Gespräche wird man frisch gekreuzigt nicht geführt haben. Es wird mehr ein Herausschreien gewesen sein, im Ringen um Atem. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Er weist ihn zurück. Wir tragen hier dasselbe Schicksal. Was ist mit deiner Gottesfurcht? Wir sind es zwar mit Recht verdammt, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Ist jemand zur Einsicht gekommen? Und spätestens, wenn man da am Kreuz der Römer hängt, unmittelbar vor seinem Tod, wird ihm klar, dass das nicht funktioniert hat, dass das nicht der Weg war. Für das, was sie angerichtet haben, bekommen sie jetzt ihre gerechte Strafe. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber, Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Er muss von Jesus gehört haben, beobachtet, wie Jesus sich hier verhält, der um Vergebung für seine Feinde bittet. Jesus, der nicht wie ein Rohrspatz vom Kreuz runterschimpft auf die Menschen, die ihn hier verspotten und die ihn hier verhöhnen, der das still erträgt. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Wie das hier zusammenkommt. Ja, die Anerkennung der eigenen Schuld, des eigenen Scheiterns, die Anerkennung der Unschuld Jesu, ist dem Mann bewusst geworden, ist sein Weg, der Weg Jesu zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes, war ein anderer. Nicht der Weg von Aufstand, von Blutvergießen, von Gewalt, es war der Weg des Dienens, der Weg der Demut, der Weg der Sanftmut. Und das passiert ja bis heute, dass Menschen, die Jesus begegnen, die ihn kennenlernen, die ihn in seinem Wort, in den Evangelien kennenlernen, die ihm begegnen, nicht nur Jesus kennenlernen, sondern dass sie selber erkennen, wer sie eigentlich sind. Im Vergleich mit den meisten meiner Mitmenschen, mit den meisten unserer Mitmenschen, kommen wir, wie wir heute Morgen zusammensitzen, ja relativ gut weg. Und da sind wir im Großen und Ganzen ja auch dankbar, dass hier sehr viele rechtschaffende, unbescholtene Bürger von Bergderschlag und Umgebung sind. Aber im Vergleich mit Jesus, wer das ernst nimmt, wer sich ernsthaft auf ihn einlässt, merkt dann irgendwann auch, früher oder später, dass er dann doch in einer anderen Liga ist und dass von ihm aus kein gutes Licht auf mein Leben, auf meine Motive, mein Denken, mein Reden und mein Handeln fällt. An ihm erkennen wir, wer wir sein müssten und erkennen wir, wer wir wirklich sind. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann, und hier ist der Anfang des Neuen, mitten in diesem Ende, mitten in aller Tragik, mitten in diesem Grauen, das da passiert. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Irgendwie ist er sich sicher, dass das, was hier passiert, nicht das Ende sein wird. Dass das Reich, von dem Jesus gesprochen hat, die Herrschaft Gottes, das zieht sich durch die ganzen Evangelien, durch seine ganze Verkündigung hindurch, dass das kommen wird. Dass Jesus daran Anteil haben wird und dass Jesus auch daran Anteil geben kann. Ja, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, dein Reich wird kommen. Das Reich, für das wir gekämpft haben, für das wir uns eingesetzt haben, für das wir vielleicht gemordet haben, das wird so nicht kommen, aber dein Reich wird kommen. Und er erkennt, es ist entscheidend, an diesem Reich, das Jesus baut, teilzuhaben. Die Reiche, die wir bauen, im Großen und Kleinen, die Herrschaften, die wir anstreben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Gemeinde, wo immer wir sonst leben, die werden vergehen, das Reich Jesu kommt. Die entscheidende Bitte, ja, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Hier hat jemand in all dem Entsetzen, was hier unmittelbar in seiner Nähe geschehen ist, erkannt, worum es geht. Und er ist es und er allein, der dann diese wunderbare Zusage hört, ja, wahrlich, ich sage dir, eine Formel, die das die der Vergewisserung dient, ganz sicher, ich verspreche dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der erste Mensch, soweit wir wissen, dem Jesu Tod zugute kommt. Ja, dem Jesus diese Zusage macht. Es steht nun vor dem Paradies nicht mehr der Engel, der den Zugang verwehrt, wie es das im ersten Buch Mose Kapitel 3 heißt, sondern jetzt ist der Weg zum Paradies wieder offen. Und eben nicht nur für Jesus, sondern für alle, die sich ihm anvertrauen, die sich an ihn wenden, die in diese Bitte mit einstimmen. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und hier sehen wir ein ganz wichtiges Muster, ja, ein Prinzip hier. Es beginnt mit seiner Selbsterkenntnis. Der Mann sieht sein eigenes Leben, sein eigenes Handeln im Licht Gottes, merkt, wo er gescheitert ist, wo er versagt hat. Er erkennt, wer Jesus ist, der hier unschuldig stirbt, der seinen Auftrag nicht verleugnet, der diesen Weg bis zum Ende gegangen ist. Es kommt diese Bitte, die Zuwendung zu Jesus in diesen oder in anderen Worten und dann die Zusage, du wirst mit mir im Paradies sein. Der Weg ist wieder offen. Wenn man sich das alles überlegt, dann ist es sehr gut so, dass der Karfreitag, ja, der große evangelische Feiertag ist, weil wir genau daran denken, was uns Jesus durch seinen Tod an diesem Tag ermöglicht hat. Uns und allen Menschen bis heute, wo wir bereit sind zuzugeben, wer wir sind, wo wir bereit sind, das auszuhalten, unser Leben im Lichte Gottes zu sehen, unsere Schuld, unsere Sünde, unser Scheitern vor Gott und Menschen, wo wir das nicht kleinreden, verdrängen, verniedlichen, sondern dem ins Auge sehen und das vor Gott eingestehen. Spricht die Bibel von Umkehr, von Buße. Wo uns klar wird, wer Jesus ist und wo wir uns an ihn wenden, ihn bitten, haben wir alle die Möglichkeit, das so zu erleben. Diese Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ob uns jetzt unser letztes Stündlein schlägt oder irgendwann in den nächsten 60 Jahren, irgendwann sind wir dann ja alle dran, haben wir dann die Gewissheit, dass wir erwartet werden von Jesus im Paradies. Und mit der Perspektive lebt es sich dann anders. Mit der Perspektive stirbt es sich eines Tages anders, weil wir wissen, dass wir erwartet werden, dass jemand uns vorangegangen ist und jemand den Weg freigemacht hat. Ich freue mich immer, wenn ich eine große Reise mache, wenn mich jemand am Ankunftsort abholt. Wenn man nicht selber irgendwie versuchen muss, den Bahnhof zu finden, und dann möglichst noch in einer anderen Sprache, am schlimmsten noch mit irgendwelchen anderen Schriftzeichen, irgendwie versuchen muss, irgendwo hinzukommen, sondern wenn da jemand ist, der auf mich wartet, dann kann man ganz entspannt aus einem Flugzeug steigen und guckt, irgendwo ist das vertraute, ist das bekannte Gesicht. Und dann geht es nach Hause oder in ein Hotel oder irgendwie sonst wohin. Was für ein Bild. Am Ende der Reise ist nicht die Ungewissheit. Passiert da überhaupt irgendetwas? Muss ich mich da selber irgendwie irgendwohin durchschlagen? Sondern da wartet jemand. Da wartet Jesus auf dich und auf mich. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Auch die Natur, die Schöpfung reagiert auf das, was hier passiert mit einer großen Sonnenfinsternis. Die Sonne verlor ihren Schein, es wird dunkel, es kommt zum Sturm. Der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Es ist wahrscheinlich der Vorhang gewesen, der das Heilige von dem Allerheiligsten trennt. Der sorgfältig verschlossen war, nur einmal im Jahr dürfte der hohe Priester da einmal durchgehen am großen Versöhnungstag und Opfer bringen. Der Vorhang reißt mitten in zwei, so wird hier im Evangelium nicht näher erläutert, was das bedeutet, aber es ist klar, der Weg zu Gott ist nun frei. Und dann kommen Jesu letzte Worte: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da stirbt Jesus in dieser Gewissheit, es ist vollbracht. Er hat seine Mission erfüllt. Er gibt sich, befiehlt sich in die Hände Gottes, stirbt. Als aber der Hauptmann, der das Ganze hier wohl befehligt hat, sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Das ist sehr herausfordernd. Ja, wer sich hier richtig verhält, wer Jesus erkennt, ist ein Terrorist, ein Verbrecher. Und dann ist es derjenige, der hier seitens der Römer das Ganze beaufsichtigt hat, ein Heide, der erkennt, dass hier nicht ein Verbrecher gestorben ist. Der erkennt, dass hier jemand stirbt, der vor Gott gelebt hat. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was geschah, beeindruckt von der Sonnenfinsternis, von den Ereignissen, vom Sterben Jesu, von diesen ganz unterschiedlichen Reaktionen auf Jesus, das Volk, sie schlugen sich an ihre Brust, kehrten wieder um, ein Zeichen einerseits des Entsetzens, ein Zeichen der Betroffenheit, standen aber alle seine Bekannten von Ferne, wo die Jünger und das Kreuz in die Nähe, haben sie sich als die Anhänger Jesu wahrscheinlich mit guten Gründen nicht getraut. Aber wenigstens in der Ferne sehen sie das alles geschehen. Auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen das alles, können bezeugen,